Mit der deutschen Brille betrachtet hatten wir am vergangenen Freitag ein unfassbar großes Event, auf das wir uns alle gefreut haben, das Poland Darts Masters. Außerdem gab es noch die Women's Series und die Next Gen. Heute all das hier bei Checkout.
Hier ist Checkout, der Sport1 Darts Podcast
mit Kevin Schulte
und Micha Wattenberg.
Herzlich willkommen zurück zu Checkout, neue Woche, neues Glück. Checkout, der Sport1 Darts Podcast. Heute wieder, ihr habt es gehört, mit einigen Themen auf der Agenda. Nicht nur mit meiner Wenigkeit Micha Wattenberg, sondern auch mit meinem wunderbaren Podcast-Partner Kevin Schulte. Hallo.
Ja, hallo in die Runde. Ich freue mich auch auf die neue Woche. Der World Cup of Darts rückt näher. Das werden wir auch in der Freitagsfolge in dieser Woche nochmal näher thematisieren. Dazu ja, gibt es jetzt auch ein paar Infos, würde ich sagen. Das können wir jetzt nochmal konkretisieren, wie es da weitergeht.
Können wir gerne schon mal raushauen, wie man so schön sagt, denn diese Folge steht ganz unter dem Titel Bahrain und Bruno, es könnte nicht besser sein. Wir haben mit drei Personen insgesamt Interviews geführt, einmal mit dem Team Bahrain, das hast du übernommen. Ich habe mich hingesetzt mit Bruno Stöckli und da können wir euch wirklich richtig schöne Insights liefern. Das Ganze könnt ihr am Freitag hören oder wenn ihr uns auf Patreon für 3,57 € inklusive Mehrwertsteuer unterstützt, dann auch jetzt schon ganz flexibel, heute Morgen. Wann auch immer, hört da gerne rein. Ansonsten findet ihr bei uns unten in der Folgenbeschreibung in den Shownotes noch den Link zu unserem Discord-Channel. Kommt auch da gerne hin, diskutiert mit uns über die Folgen, über sonstige Sachen. Und damit würde ich sagen, können wir jetzt gleich schon reinstarten, nachdem ich noch einmal auf den Sport1 Darts Newsletter verwiesen habe, den ihr nämlich auch in den Shownotes findet. Und lass uns beginnen mit der Next Gen. Da war zumindest einer von uns dieses Wochenende hautnah mit dran.
Ganz genau, ich durfte für die PDC Europe und Sport1 für den Stream erstmals die Next Gen kommentieren. Die ersten vier Turniere haben ja noch ohne Bewegtbild stattgefunden. Jetzt gab es zum ersten Mal einen Stream an meiner Seite. Till Stein von der PDC Europe hat enorm viel Spaß gemacht. Der Samstag begann auch wirklich richtig, richtig qualitativ gut. Auch bei den ausgewählten Streaming-Spielen hatten wir Glück. Das hat sich dann auch so weitergetragen. Dann gab es natürlich ein Finale, was recht einseitig war mit Nico Springer 6-0 gegen Marcel Gerdon. Und wir sprechen sportlich gleich noch drüber. Aber am Sonntag hatten wir dafür ein enorm spannendes Endspiel, was über die volle Distanz ging und Steve Noster mit 6-5 gegen Kai Gotthard gewinnen konnte. Es hat richtig Spaß gemacht und ja, man musste sich so ein bisschen reinfinden natürlich, weil es natürlich vom Surround so ein bisschen fehlt. Ne? Es gibt natürlich jetzt keine Atmo wirklich vom Board. Dementsprechend muss man natürlich zusehen, dass man kaum Strecken hat, wo man jetzt wirklich gar nichts sagt. Und deswegen, ja, musste die Stimme sehr gut geölt sein. Das hat aber gut funktioniert. Und es lohnt sich einfach auch, über diese Turnierserie viel zu sprechen. Das werden wir jetzt auch machen, sportlich. Es waren jeden Tag auch 8 Spiele im Stream, 2 in der Runde der letzten 64. Wir haben ja mit der K.O.-Runde angefangen und dann eben eines pro Runde. Kleine Änderung noch eben zu den vorangegangenen Turnieren wegen des Streams, weil es den jetzt gab, wurden die Halbfinals hintereinander weggespielt, sodass wir die auch beide im Stream hatten. Und wer sich Bewegtbild nochmal anschauen möchte, kann das natürlich auch auf YouTube machen. Der Stream ist ja dann noch abrufbar und kann real life auch nochmal angeschaut werden. Und dann würde ich sagen, Micha, lass uns doch jetzt sportlich auf diese beiden Tage blicken.
Können wir machen. Noch einmal gerade ganz kurz vorher 2 Sätze auch von mir zu dem Ganzen. Ich finde es ein super Upgrade zu der Next Gen, ist das, was diese Turnierserie auch verdient. Und du hast es schon angesprochen, die ausgewählten Spiele haben vom Niveau wirklich abgeliefert. Also ich habe das auch immer so ein bisschen über das Wochenende verfolgt, da reingeschaut, gerade wenn ich an solche Partien denke, wie zwischen Nico Springer und Kai Gotthard oder auch was Nico Springer gegen Finn Kuciak gespielt hat und dann auch im Finale gegen Marcel Gerdon und so, da waren schon wirklich richtig gute Partien dabei und das konnte sich sehen lassen. Und du hast einen wichtigen Punkt genannt, gerade, dass das auf YouTube auch noch so abrufbar ist und man sich das einfach nochmal wieder anschauen kann, ist, glaube ich, für viele Spieler, die involviert waren, aber auch für Darts-Interessierte wirklich eine gute Sache, weil ich sag mal, bei PDC-Streams von den Players-Championship-Turnieren kannst du dir halt nicht alles nochmal anschauen, natürlich sehr weit gefasste Highlights, aber ich finde es schon gut, dass das alles so da so verfügbar ist. Dann jetzt aber Tag 5, wir gehen rein, am Ende heißt der verdiente Sieger Nico Springer, der wirklich einen Wahnsinnstag hingelegt hat. Es hätte an diesem Tag niemand mehr verdient gehabt, als er das Ding zu gewinnen.
Und ganz wichtig, dass du bereits das Spiel des Wochenendes erwähnt hast. Kurz Nico Springers Erfolg über Kai Gotthardt. Es war ein Mega-Match. Kai Gotthardt hätte es auch gut und gerne gewinnen können. Dem hat man das neu gewonnene Selbstvertrauen durch die Pro-Tour-Teilnahme mit dem Achtelfinaleinzug dort und dem Spiel gegen MVG. Dem hat man dieses Selbstvertrauen angemerkt. Trotzdem hat es nicht gereicht zum Sieg gegen Nico Springer. Er verliert da mit einem 105er Schnitt und danach war Nico Springer wirklich nicht mehr zu schlagen. Auch nicht in einem weiteren tollen Spiel im Halbfinale gegen Franz Rötsch gewinnt er 5-3 und im Finale muss man schon sagen, da ist er dann auch als klarer Favorit reingegangen. Marcel Gerdon hatte zuvor René Adams bezwungen und im Finale setzt sich dann Nico Springer mit 6-0 durch gegen Marcel Gerdon in einem Vereinsmeisterschaftsfinale sozusagen. Beide spielen ja in Kaiserslautern für Nostradamus.
Ja, Nico Springer, Marcel Gerdon, Fun Fact noch dazu, beides schon Spieler, gegen die ich selber in diesem Jahr bei der Next Gen gespielt habe. Also wie gesagt, am Ende Nico Springer super verdient. Für mich war das Turnier natürlich auch sehr interessant, denn vom Team iDartCoach hatten wir noch zwei Spieler im Viertelfinale mit Patrick Klingelhöfer und Finn Kuciak. Finn, der dort gegen Nico im Stream verloren hat. Da spielt Nico 102 Punkte, das war auch richtig, richtig stark. Patrick ein bisschen unglücklich gegen seinen Vereinskollegen beim KSC raus, gegen Franz Rötsch, kann da am Ende ein paar Matchstarts nicht nutzen, aber so ist es mal. Mal macht's der eine, mal der andere.
Und dann müssen wir auch noch erwähnen, dass Nico Springer an diesem Wochenende alle seine Vorrundenspiele mit 3-0 gewonnen hat. Der hat hier zeitweise wirklich kaum Lecks abgegeben. Das war wirklich ein Klassenunterschied in vielen Partien. Er hatte dann natürlich auch Gruppen, die sehr einfach zu bespielen war. Das gilt aber nicht für jede Gruppenrunde. Es gab so ein paar Opfer der Gruppenphase an beiden Tagen. Allen voran am ersten Tag war das zum Beispiel die Gruppe mit Leon Weber, Marcel Erber, Michael Klönhammer und Steffen Siebmann. Was für ein Feld, Klönhammer und Siebmann durch die Super League bekannt. Marcel Erber hat schon European Tour gespielt und Leon Weber ist jetzt noch nicht lange dabei, aber der spielt schon einen richtig hohen Standard. Erber und Weber setzten sich durch. Klönhammer und Siebmann gehen beide mit einem Turnier-Average von teils deutlich über 70 raus. Ansonsten weiteres Opfer der Gruppenphase. Er sollte dann sich rehabilitieren am Sonntag. Marcel Walpen, der letztjährige World Cup-Teilnehmer, der Vorgänger sozusagen von Bruno Stöckli an der Seite von Stefan Belmont. Marcel Walpen in der Gruppenphase schon ausgeschieden, in einer Gruppe mit Francesco Marcone und Christopher Tondas. Und auch noch erwähnenswert, Marvin Koch setzt sich zusammen mit Fabian Herz in einer Gruppe durch. Sehr zum Leidwesen unter anderem von Marcel Jung, der dann am Sonntag deutlich besser unterwegs war und dort dann auch einmal im Stream gelandet ist.
Ja, das ist halt diese offene Auslosung, die wir in Hildesheim kennen. Also wir haben ja auch schon häufiger über den Modus gesprochen. Das Ganze macht so ein bisschen spannend, ist natürlich dann auch in Sindelfingen wieder was anderes. Aber ja, das ist halt so, da kannst du halt so Gruppen erwischen, wie hier die Gruppe mit Leon Weber und so weiter. Steffen sieht man ja vor ein paar Jahren sogar noch eine Tourkarte gehabt, geht dann hier so raus und da kannst du halt eine Gruppe erwischen, wo gefühlt alle die ganze Zeit 80 um den Dreh spielen. Du kannst aber auch eine Gruppe erwischen, wo du dann mal mit 48 in so einer günstigen Dreierkonstellation oder sowas in die letzten 64 einziehst, ne? Aber das macht's halt dann auch irgendwie wieder aus.
Ja, und Finn Kuciak, auch dazu sollte man noch erwähnen. Nico Springer natürlich, er hat es zu einer einseitigen Sache werden lassen. Also für Finn wäre vielleicht ein Leck möglich gewesen, aber er hat trotzdem einen hohen Scoring-Standard ans Board gebracht. Und für ihn einfach ein toller Erfolg, weil es natürlich auch ein Heimspiel ist, dann immer in der Halle 39 in Hildesheim. Und durch diesen Sieg hat er sich jetzt auch in Richtung der Super League-Plätze recht weit nach vorne gespielt. Das thematisieren wir aber gleich, nachdem wir erst nochmal explizit jetzt auf Turnier Nummer 6 auf den Sonntag eingegangen sind. Ich hatte eben schon gesagt, wir wurden am Ende belohnt mit einem tollen Finale, mit einem sehr spannenden Finale.
Steven Noster im Decider gegen Kai Gotthardt 6-5. Noster erst 2-0 vorne. Dann kommt Kai Gotthardt, führt 3-2. Dann Noster wieder 4-3. Und am Ende ist es ein 100er Check in zwei Darts zum Match. Also wirklich ein Finale, wie es nicht viel spannender hätte sein können. Und Steven Noster, auch so ein Name, der den eingefleischten Dart-Fans natürlich schon was sagt. Gerade auch durch seine wirklich herausragenden Leistungen auf der Challenge-Tour während der Corona-Zeiten, wo er da ja wirklich knapp gescheitert ist, sogar zur WM zu fahren über die Challenge-Tour, als das noch getrennt war zwischen EU und UK. Aber hier jetzt mal wieder einen richtig guten Tag hingelegt. Also was der Mann da gespielt hat, das war wirklich nicht verkehrt.
Noster 2021 mit zwei Turniersiegen im Rahmen der Challenge-Tour. Da war die Tourkarte ganz nah. Seitdem ist es dann ein bisschen ruhiger um ihn geworden, aber Also der hat sich in so einen richtigen Flow gespielt. Es war dann letztendlich so, dass Nosta an diesem Sonntag 4-mal in Folge im Stream war. Klar, Halbfinale und Finale dann sowieso, aber vorher auch schon 2-mal die Auslosung so war, dass wir uns dann für Steven Nosta entschieden haben, beziehungsweise das natürlich die Turnierleitung gemacht haben. Aber ja, wir waren dann auch sehr zufrieden damit, weil er eben auch einen tollen Standard gespielt hat, hat viel dann auch weggecheckt, auch das ein oder andere High-Finish dabei gewesen. Und gerade dieser 100er-Check dann in 2 Darts zum Match, das war nochmal eine klare Kante dann auch gegen Kai Gotthard in diesem Decider. Es gab in einem der ersten Legs, es müsste das zweite gewesen sein, extrem viele Doppelprobleme von beiden Spielern, wo dann die 9. Aufnahme erst das Ende brachte. Ich glaube, der 25. Dart war es von Steven Nosta. Das hat den Average einfach deutlich nach unten gezogen. Ansonsten war es wirklich auch vom Scoring her eine tolle Partie. Und was wir auch noch erwähnen müssen an diesem Sonntag, die Schweizer waren richtig gut mit Felix Schürz im Viertelfinale und mit Marcel Walpen im Halbfinale.
Ja, aus Schweizer Sicht definitiv dann ein voller Erfolg. Und dann hast du hier noch so eine Kleinigkeit mit reingebracht. Florian Socher aus Hildesheim wurde wohl von einem PDC-Europe-Mitarbeiter am Freitag auf dem Lidl-Parkplatz angesprochen, ob er nicht mitspielen wollen würde. Und das hat er dann auch gemacht. Geht im Achtelfinale, besiegt er Marcel Altos mit 4-1, geht dann im Viertelfinale raus gegen Marcel Walpen. Ein richtig toller Lauf. Florian Socher habe ich das erste Mal getroffen bei dem Super League Qualifier im letzten Jahr, der ja stattgefunden hat vor dem European Tour Event, vor der German Darts Championship, die Ricardo dann gewonnen hat. Und ich war ja am Freitagnachmittag da und da gibt's noch so ein Video, was bei uns in den sozialen Medien bei MyDartCoach kursiert hat, wo ich da gemeinsam mit Finn Kurziak, Joshua Herrmann und Florian Socher auch gemeinsam den neuen Data bestaunt habe von Scott Waits gegen George Killington. Also da Florian Socher das erste Mal getroffen und hier einen richtig starken Run hingelegt.
Ja, super witzige Story, dass Florian Socher wirklich ein ganz Kurzentschlossener war, der ja da auch aus der Region kommt oder direkt aus der Stadt. Auf jeden Fall die PDC Europe-Mitarbeiter, die ja dann schon immer mit dem Aufbau beschäftigt sind, auch schon dann das ganze Wochenende natürlich dort verbringen und auch am Freitag natürlich schon da sind, waren dann da eben einkaufen im Supermarkt und treffen den auf dem Parkplatz und haben ihm dann gesagt, ja, es sind ja noch Parkplätze frei. Es war jetzt gerade der Samstag, da fehlten glaube ich 14 Spieler oder so, um bis auf die 128 zu kommen. Am Sonntag waren es dann nur 6 Dreiergruppen, aber ja, dementsprechend auch für Kurzentschlossene gibt es da immer die Möglichkeit und Florian Socher hat die richtige Entscheidung getroffen. War gut, dass er sich überreden lassen mit diesem Einzug ins Viertelfinale. Das ist wirklich ein toller Erfolg für ihn. Und ja, auch eine sehr lustige Randnotiz. Ansonsten ebenfalls im Achtelfinale gestanden, dort aber den Sprung eine Runde weiter nicht geschafft, war Patrick Klingelhöfer. Also Viertelfinale und Achtelfinale am Ende die Bilanz. Er geht raus gegen Marcel Walpen.
Ja, ist, würde ich sagen, zufriedenstellend, grundsolide. Also natürlich ist bei einem Spieler von Patrick Klingelhöfer auch nochmal mehr drinne und muss man auch zutrauen, hier einen ganz tiefen Run zu schieben oder so ein Turnier zu gewinnen. Aber ja, im Endeffekt einmal Top 16, einmal Top 8, da kann man schon nicht meckern bei so einem Wochenende hier. Ist ja auch immer ein starkes Teilnehmerfeld und kommt ein bisschen drauf an, wie die Losung halt aussieht.
Und ansonsten Leon Weber, auch der Name ist bereits einmal gefallen. Er war in beiden Tagen oder an beiden Tagen in ja mit der schwersten Gruppe unterwegs, hat die beide Male überstanden, geht dann allerdings am Samstag in der Runde der letzten 64 gegen David Jeske raus, also in der Runde, wo es noch kein Preisgeld gibt. Das war allerdings ein hochklassiges Spiel. Ich glaube, er spielt 88er Schnitt. Und am nächsten Tag war schon klar, das ist so einer, der auch mal einen tiefen Lauf gehen kann. Und das hat er dann gezeigt, indem er ins Viertelfinale eingezogen ist. Auch das ein super Resultat und damit besser abgeschnitten als der Gesamtführende vor dem Hildesheim-Wochenende. Er musste die Führung jetzt abgeben, Patrick Tringler aus Österreich. Es war spielerisch echt ein gutes Wochenende mal wieder, aber die Auslosung war jetzt nicht so günstig in der Runde der letzten 64. Am Samstag trifft er auf Kai Gotthard, verliert mit 3-4 und am Sonntag war das und am Vortag in der Runde der letzten 32 gegen Franz Rötsch. Also Rötsch und Gotthard zu bekommen, zwei Spieler, die jetzt bei der Pro Tour auch als Nachrücker unterwegs waren. Beide haben gegen Michael van Gerwen gut gespielt. Der eine hat ihn sogar bezwungen. Zwei Spieler mit viel Selbstvertrauen. Ganz bitter gelaufen. Eigentlich, Patrick Tringler hat jetzt keine 75-Euro-Leistung an diesem Wochenende gebracht. Also er hat 75€ nur eingespielt an beiden Tagen. Aber eigentlich wäre das auch ein Spieler gewesen, der auch für Halbfinale, Finale wieder in Frage gekommen wäre.
Ja, wenn nicht sogar noch ein Turniersieg. Aber wie gesagt, das ist die Auslosung. Das macht es halt auch so ein bisschen spannend. Und das war ja auch die Intention der Next Gen, da mal so ein bisschen was anderes zu machen. Ansonsten Opfer der Gruppenphase schon noch mal ein bisschen vorher, ganz zu Beginn des Tages. Beispielsweise auch jetzt wieder mit meiner Brille, Jonas Aplowski war in einer Gruppe mit Kevin Knopf und Viktor Jasjuk. Da ist es am Ende tatsächlich wieder so, dass es um die Regelung des Averages ging, wer in dieser Gruppe weiterkam. Es war eine Dreiergruppe, es waren alle genau gleich von den Siegen, von der Leckbilanz und so weiter. Und dann wird bei der Next Gen ja auf den Average geschaut und da war dann leider Jonas der Leidtragende des Ganzen. Leidtragende waren auch Christopher Tonders und Stefan Tafener. Die waren in einer Gruppe mit Franz Rötsch und Marcel Hausotter. Auch wirklich eine richtig starke Gruppe. Und jetzt geht's wieder einmal um Leon Weber. Da waren nämlich zwei andere in dieser Gruppe die Leidtragende, Marcel Erber und Felix Springer, in einer Gruppe gemeinsam mit Markus Kirchmann und Leon Weber. Leon Weber hätte es auch einfacher erwischen können an diesem Wochenende, hat sich da wieder durchgesetzt, aber das ist halt einfach auch diese offene Auslosung.
Markus Kirchmann war richtig gut unterwegs, hat dann auch ein Spiel im Stream bekommen, wo ich dann auch sagte, es habe ich noch nie so gesehen irgendwie. Er war ja auch schon mal bei der European Tour und ich wusste auch, was das mit für ein Spieler ist, aber er erinnert mich immer mehr an Bradley Brooks. Also er sieht sehr ähnlich aus, ist eine ähnliche Altersklasse und spielt auch einen sehr smoothen Pfeil. Ist dann jetzt nicht der ganz tiefe Run gewesen, aber trotzdem auch das ein Spieler, der sicherlich auch mal für ein Halbfinale, Finale in Frage kommt, wenn er dabei bleibt. Am Samstag war er auch in der Halle, allerdings nur als Begleitung. Das habe ich nicht so ganz verstanden, warum er jetzt nur einen Tag mitgespielt hat. Vor allen Dingen, weil er ja doch dann die Klasse hat, hier auch tief ins Preisgeld zu kommen.
Dann lass uns jetzt einen Blick auf die Order of Merit werfen. Wir ziehen hier gerade mal ganz kurz ein kleines Zwischenfazit. Kann man natürlich auch alles im Web nachlesen und überprüfen. Kai Gotthardt, du hast es gesagt, hat jetzt die Führung übernommen. Patrick Tringler ist nicht mehr die Nummer 1, steht dort jetzt auf Platz 2 vor einem Nico Springer auf Platz 3 und Marcel Gerdon auf Platz 4. Und Stand jetzt wären die 10 Plätze für die Super League. Wir müssen ja Spieler wie ein Nico Springer oder auch wie ein Dragutin Horvat da rausrechnen, die da schon fix qualifiziert sind über das letzte Jahr. Die 10 Plätze für die Super League über die Main Order of Merit würden gehen an Patrick Tringler, Marcel Gerdon, Sascha Stuhlemmer, Steven Noster, Patrick Klingelhöfer, Marcel Hausotter, David Schlichting, Felix Schierz, Stefan Tafener und Marcel Walpen.
Und vor allen Dingen ist es interessant, weil es sind dann nur 6 deutsche Spieler, 4 Spieler eben aus Österreich und der Schweiz. Mit Tringler und Tafana 2 Österreicher, mit Schierz und Walpen 2 Schweizer. Ist natürlich ein sehr enges Rennen und auch noch ein früher Stand. Es ist ja jetzt erst ein Drittel gespielt. Es geht in Eisenstadt parallel zum World Cup of Darts in 2 Wochen weiter hier auf der Next Gen. Ja, aber dieses Feld klingt doch schon erstmal ganz gut. Also wer noch nicht dabei ist tatsächlich, ist Franz Rötsch, der eigentlich gut gespielt hat über weite Strecken, aber einfach wenig Preisgeld hat mitnehmen können. Ich glaube auch nicht alle 3 Blöcke gespielt hat, wenn ich mich richtig erinnere. Aber das wäre sicherlich noch ein Spieler, der wird über kurz oder lang natürlich auch hier reinrutschen. Der braucht natürlich auch die Qualifikation über dieses System, weil er im Vorjahr bei der Super League nicht die K.O.-Runde erreicht hat. Also Nico Springer, ein Kai Gotthardt, ein René Adams sind ja zum Beispiel E-Spieler, die ohnehin qualifiziert sind, auch Dragutin Horvat.
Dann lass uns jetzt noch einen Blick auf die Jugendrangliste werfen. Darüber werden ja auch 4 Plätze für die Super League vergeben. Und da muss man jetzt auch wieder die Leute rausrechnen in der Jugendrangliste, die ja geführt wird für alle, die inklusive 23 noch da drunter sind, also nicht älter als 23 maximal. So jemand wie zum Beispiel einen Sascha Stuhlemmer, der da noch reinfallen würde, aber in der Main Order of Merit schon sich einen dieser Plätze sichert, der wird dann aus der Jugendrangliste rausgestrichen. Und demnach würden die 4 Plätze für die Super League aktuell an Leon Weber, Jannis Barkhausen, Jorik Hofkins und Finn Kuciak gehen. Würde ich mich persönlich natürlich sehr freuen. Und das sind auch 4 junge Nachwuchs-Jugendspieler, die definitiv das Potenzial hätten, in der Super League spielerisch richtig gut mitzuhalten.
Leon Weber, Barkhausen, Hofkins, das waren auch Spieler, die man sicherlich so auf der Rechnung haben musste. Finn Kuciak ist jetzt schon eine kleine Überraschung, spielt sich jetzt hier natürlich weit nach vorne. Weißt du, ist er in Eisenstadt dabei in 2 Wochen?
In Eisenstadt nicht, aber bei allen weiteren Turnieren, die dann noch auf deutschem Boden stattfinden. Also Hildesheim, Sindelfingen komplett. Aber man muss dazu sagen, ich glaube, Finn war auch bei dem letzten Eisenstadt-Wochenende nicht dabei. Und bei dem ersten Wochenende war auch irgendwas. Das war dann soweit eine Nullerrunde. Das heißt, er hat jetzt eigentlich nur an diesem Wochenende das Preisgeld gesammelt und das nicht zu knapp.
Dann lass uns jetzt den Haken machen hinter dieses Wochenende auf der Next Gen und lass uns mal kurz den Kurzstreckenflug nehmen nach England, nach Wigan, wo die Women's Series stattgefunden hat an diesem Wochenende. Es waren die Turniere 9 bis 12 auf dem Weg zur Weltmeisterschaft, zur Grand Slam Qualifikation. Es ist jetzt genau Halbzeit nach diesem Block, aber viel wichtiger, es war der letzte Turnierblock vor dem Cut-Off zum Women's World Matchplay in einem Monat in Blackpool.
Ja, wir hatten dabei bei der Women's Series leider keine Teilnehmerinnen aus Deutschland. Beispielsweise eine Lara Fräking, die ja hier auch schon im Podcast zu Gast war, war bei der Next Gen in Hildesheim aktiv. Aber es waren 78 Spielerinnen am Start und darunter auch Neuza Araujo, die erste portugiesische Spielerin auf der Women's Series.
Ja, ich bin gespannt, wie man sie richtig ausspricht. Ich hätte jetzt eher gesagt Neuza Araujo. Aber gut, ich weiß es nicht, das werden wir vielleicht irgendwann in Erfahrung bringen. Auf jeden Fall muss man sagen, man findet sogar ein bisschen was an Informationen über sie. Sie spielt seit vielen Jahren halt Softtipp, gerade so Turniere in Portugal, in Spanien. Und es gibt sogar Bewegtbildmaterial und zwar irgendein Turnierausrichter dort in Spanien, der streamt dann auch eben ausgewählte Spiele. Das Lustige ist, dass da dann die komplette Dauer des Spiels ein unglaublich lauter Beat dröhnt und er drüber gelegt ist über dem Spiel. Also weil es halt keiner kommentiert oder so, aber man hat jetzt auch einfach nicht nur den Sound da aus der Halle, sondern es werden halt irgendwie, keine Ahnung, irgendein Hitmix wird da gespielt und drüber gelegt. Das ist ganz, ganz wild. Können wir ja vielleicht mal in die Folgenbeschreibung reinpacken, wenn ich dran denke, damit ihr auch mal reinhören könnt. Reinhören ja, und reinsehen.
Könnte man vielleicht auch mal überlegen, bei der Next Gen auch mal vielleicht ohne Kommentar ein bisschen mit einem Helene Fischer Remix oder sowas einfach den Stream laufen zu lassen.
Ja, oder der Pur-Hitmix, irgend sowas, was immer geht in Deutschland, so mit Abenteuerland und so, das wäre doch schön. Aber, oder zumindest so zwischen den Spielen wurde ja jetzt auch Musik eingespielt, aber das ist dann so smooth Musik, die irgendwie so passt, so Wartezimmer-Atmosphäre, ne? Nur in dem Fall, das ist völlig drüber, ich weiß gar nicht, wer auf die Idee kam, da so ein Hitmix drüber zu legen. Finde ich ganz lustig.
Ja, Wahnsinn. Sachen gibt's. Dann lass uns jetzt zurückkommen zum Spielerischen, zur Women's Series, zu Turnier Nummer 9. Dort ist es Bo Greaves, die sich am Ende im Finale mit 5-4 gegen Mikuru Suzuki durchsetzen konnte. Sie hatte bereits 4-1 geführt. Dann gleicht Suzuki nochmal aus, macht es spannend, aber dann kommt die Klasse der Bo Greaves mit einem 13-Data im Decider und damit zieht sie das Ding dann auf ihre Seite.
2 Decider in Folge gewonnen, im Halbfinale gegen Paige Pauling auch 5-4 gewonnen, da nach 4-2 Rückstand die Partie noch gedreht. Das war ein Duell zweier Young Guns, denn Pauling ist erst 16 Jahre, also das ist natürlich auch sehr selten, dass Bo Greaves mal in einer Partie die erfahrenere Akteurin ist. Hier war es so, Paige Pauling, ich wage mich jetzt mal so weit aus dem Fenster zu lehnen, wenn sie jetzt nicht mit dem Dartsport aufhört, dann wird das sicherlich eine sein, die wir dann vielleicht nächstes Jahr in Blackpool beim Matchplay sehen werden.
Ja, das könnte definitiv sein. Was noch interessant zu erwähnen ist, Sharrock, die geht im Achtelfinale raus gegen Trina Gulliver mit 0-4. Und damit kommen wir zu Turnier Nummer 10, wurde ja am gleichen Tag gespielt. Da ist es die in meinen Augen etwas unbekanntere, ich weiß nicht, wie es dir geht, Gemma Hayter, die mit 5-3 im Finale gegen Ryan O'Sullivan gewinnt. Bei diesem Turnier war Paige Pauling erneut im Halbfinale. Ebenso wie Fallon Jarrock und Bo Greaves, die geht im Viertelfinale vorher gegen Ryan O'Sullivan raus.
Ja, zum ersten Mal, dass Gemma Hayter ein Finale erreicht, zum ersten Mal dann natürlich auch hier auf der Siegerliste. Anders jetzt als eine Pauling, das ist schon eine Spielerin, die seit vielen Jahren unterwegs ist im Frauenbereich, aber jetzt auf PDC-Ebene auch noch gar nicht so viel gespielt hat. Sie hätte in diesem Jahr aber um ein Haar jetzt auch bedingt durch diesen Erfolg, es gibt ja glaube ich 2000 Pfund für einen Turniersieg, hätte sie es fast sogar noch nach Blackpool geschafft. Das wäre eine Überraschung gewesen, aber gerade so ein Finale ohne Greaves, ohne Suzuki, ohne Sharrock, ohne Ashton, ohne Noaline van Leeuwen, ohne die Top 5, das ist schon ein Unikum. Gemma Hayter gegen Ryan O'Sullivan, Wahnsinn.
Das ist wirklich schon ein bisschen eine Seltenheit und das hat schon so ein bisschen, ja, wenn man mal zur Proto schaut, so ein bisschen Hildesheim-Charakter, obwohl hierbei ja auf der Women's Series die ganzen Top Guns mit dabei waren. Und dann kommen wir zum Folgetag, die Turniere 11 und 12 und da waren es dann die Festspiele der Lisa Ashton. Die Zeit wurde etwas zurückgedreht, bei Turnier Nummer 11 setzte sich im Finale mit 5:1 gegen Aileen de Graaf durch.
Lisa Ashton macht es also wie eine Woche zuvor Christian Kist auf der Challenge-Tour. Sie gewinnt beide Turniere gegen Aileen de Graaf und gegen Beau Greaves jeweils 5:1. Ist natürlich auch interessant, dass sie diese Finals auch so klar für sich hat entscheiden können. Also Lisa Ashton geht so ein bisschen die Konstanz ab. An einzelnen Tagen ist sie aber dann auch noch wirklich unplayable, wobei ich ihren Doppelsieg jetzt wirklich nicht zugetraut hätte. Man sieht ja auch, dass das Feld immer mehr zusammengerückt ist, dass Beau Greaves anders als im Vorjahr nicht diese Überdominatorin derzeit ist. Und dass dann ausgerechnet Lisa Ashton hier von doch relativ weit hinten vergleichsweise im Ranking diese zwei Turniere in Folge gewinnt, ist schon ein starkes Stück. Beau Greaves übrigens im Viertelfinale an genau der an Lisa Ashton gescheitert. Sherrick im Achtelfinale gegen Kirsty Hutchinson schon raus bei Turnier Nummer 11. Und dort hat das Viertelfinale erreicht. Wir haben eben über sie gesprochen. Niusa Araujo aus Portugal und dabei auch wieder einen stabilen Fall gespielt mit 69, 84, 79, 75. Also so Mitte 70 scheint sie wirklich relativ regelmäßig spielen zu können.
Und Turnier Nummer 12, wie gesagt, auch von Lisa Ashton gewonnen, im Finale mit 5:1 gegen Beau Greaves. Alle 6 Legs wurden gecheckt in 15 oder 17 Darts. Die Portugiesin, überlasse, dass du ihren Namen aussprichst, ich glaube, das kannst du besser als ich, steht aktuell auf Position Nummer 12 in der Average-Tabelle. Also wirklich sehr, sehr ordentlich verkauft für ihr erstes Wochenende dort. Paige Pauling auf Platz Nummer 18. Und dann müssen wir noch einmal kurz sprechen über Noa-Lynn van Leeuwen. Die hatte das erste Turnier nicht gespielt und ansonsten ihre Resultate, letzte 32, Viertelfinale und Achtelfinale. Ich glaube, auch da hätte etwas mehr drinne sein können aus ihrer Sicht.
Ja, definitiv. Sie hat deutlich an Boden verloren. Sie war ja wirklich in Contention oder ist es auch immer noch, vielleicht sogar die WM zu erreichen über die Tour. Aber das sind natürlich wirklich schwache Ergebnisse und da verliert sie insofern auch an Boden, als dass es jetzt enger zusammengerückt ist oben das Feld durch den Sieg dann auch von Lisa Ashton. Wir können ja mal drauf schauen auf die Order of Merit nach genau 12 von 24 Turnieren. Beau Greaves klar vorne mit 12.000 Pfund. Nimmt also im Schnitt 1.000 Pfund pro Turnier mit. Das Rennen um Platz 2 ist deutlich enger geworden, als es vor diesem Stopp in Wigan war. Fallon Sherrick noch die 2, Mikuru Suzuki knapp dahinter, Lisa Ashton auf 4 vorgerückt und Noa-Lynn van Leeuwen nur noch die 5. Alle befinden sich in einer Range von 1.700 Pfund und wir wissen, 2.000 Pfund gibt es alleine für einen Tagessieg. Da ist also noch gar nichts entschieden. Und wenn zum Beispiel Beau Greaves das Women's World Matchplay am 21. Juli in Blackpool gewinnen sollte, dann würde ja Platz 2 reichen für WM-Quali und Grand Slam-Teilnahme.
Dann lass uns jetzt auf das Women's World Matchplay Race schauen, denn das ist beendet. Qualifiziert fürs Women's World Matchplay sind Beau Greaves, Fallon Sherrick, Lisa Ashton, Mikuru Suzuki, Noa-Lynn van Leeuwen, Ryan O'Sullivan, Anastasia Dobromyslova und Aileen de Graaf. Doch Aileen de Graaf, die verzichtet auf die Teilnahme. Stattdessen rückt Katie Sheldon nach. Sportlich 7 der 8 Spielerinnen aus dem Vorjahr qualifiziert. Nur Dobromyslova ersetzt Robin Byrne. Weißt du zufällig, warum Aileen de Graaf die Absage da dort abgesagt hat? Hat das was mit Noa-Lynn van Leeuwen zu tun oder ist es rein terminlich irgendwas?
Rein terminlich. Das wurde auch sehr transparent kommuniziert. Das ist jedenfalls das, was Aileen de Graaf auch der PDC mitgeteilt hat. Und die PDC hat ihre Nichtteilnahme auch genau damit begründet, dass sie schon im Vorhinein andere Verpflichtungen eingegangen ist, also dass sie sich irgendwo anders angemeldet hat oder irgendwas anderes spielt oder aus anderen Gründen nicht kann. Also die Personalie van Leeuwen spielt hier offenbar gar keine Rolle.
Dann steht das Draw auch schon fest für das Women's World Matchplay am 21. Juli in Blackpool. Und zwar wird Beau Greaves an Nummer 1 gesetzt spielen gegen Katie Sheldon. Mikuru Suzuki wird spielen gegen Noa-Lynn van Leeuwen. Fallon Sherrick gegen Anastasia Dobromyslova und Lisa Ashton gegen Ryan O'Sullivan. Und die Siegerin davon qualifiziert sich dann für die WM und den Grand Slam. Also es steht einiges am Ende des Tunnels.
Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich ganz klar die spannendste Partie in den Viertelfinal Suzuki gegen van Leeuwen. Das kann in beide Richtungen gehen. Ich finde es auch interessant mit Anastasia Dobromyslova, die wir jetzt lange nicht gesehen haben, die natürlich nicht unter russischer Flagge antreten darf, sondern unter neutraler Flagge gegen Fallon Sherrick. Fallon Sherrick, die jetzt auch nicht überragendes Wochenende gespielt hat. Also ich denke, da kann man mit Spannung draufschauen, allen voran. Aber wie gesagt, Suzuki van Leuven für mich so die engste Partie in den Viertelfinals. Im Normalfall, würde ich behaupten, geht aber Greaves durch und gewinnt erneut das Ding.
Dann würde ich sagen, Haken hinter die Women's Series und wir kommen jetzt zu den PDC-Profis und wir schauen nach Polen zum Poland Darts Masters. Das hat stattgefunden, ein weiteres World Series Event. Am Ende ist es Luke Littler. Wir kommen an dem jungen Mann nicht vorbei, der dieses Turnier für sich entscheiden kann.
Ja, und man muss erstmal konstatieren, wer am Freitagabend wirklich sich dieses Turnier, den ersten Turniertag angeschaut hat, ja, der muss jetzt nicht der größte Fußballfan sein. Parallel zum Spiel der deutschen Mannschaft gegen Schottland, man stelle sich vor, Polen wäre ausgelost worden als Auftaktgegner der deutschen Mannschaft, dann wäre ich auf die Präsenz der Fans in der Halle gespannt gewesen, aber es schien ja ganz gut gewesen zu sein. Die Stimmung war ja auch absolut positiv und natürlich wurden die Lokalmatadoren ganz besonders zugejubelt, allen voran Jacek Krupka, der mit Abstand der schwächste Spieler war, aber einen tollen Walk-on hatte, den Michael Jackson Walk-on. Das ist so das, was mir auch so in größter Erinnerung geblieben ist, nachdem ich durch den Highlight-Clip geguckt bin, weil natürlich habe ich auch Fußball geschaut und ja, dann muss das auch mal sein, dann muss das auch mal hinten anstehen, aber wir haben uns intensiv trotzdem mit den 8 Partien beschäftigt.
Ja, so muss das sein. Also wenn ich ans Poland Darts Masters denke, dann habe ich als erstes diese Bilder von der Lichtshow mit den ganzen Handytaschenlampen da vor Augen. Also wirklich immer wieder schön, was dort abgezogen wird. Dann würde ich sagen, gehen wir sportlich da durch und wir fangen am Freitag an mit den Achtelfinalpartien, starten auch da chronologisch und es war der Auftakt von Rob Cross im Spiel gegen Sebastian Diawecki, wo Rob Cross am Ende mit 6:1 der Sieger ist. Im gesamten Spiel fällt nur eine 180, die kommt auch noch von Sebastian Diawecki. Cross dafür gleich im ersten Leg mit der 156 im Check zum 1:0 Break. War eine solide Auftaktpartie, muss man sagen, für den weiteren Abend.
Und es ging dann auch mehr als solide weiter, vor allen Dingen deshalb, weil wir eine Überraschung gesehen haben. Boris Kritzmer gewinnt gegen Nathan Espinel mit 6:4. Eine Partie auf hohem Niveau. Kritzmer hätte die Partie auch schon ein Leck früher durchaus gewinnen können, hatte dann noch einige Probleme auf die Doppelfelder. Am Ende sollte er aber auch der einzige Contender sozusagen sein, der die nächste Runde erreicht. Mehr als einer war es dann in diesem Jahr auch generell noch bei keinem World Series Event.
Ja, interessant definitiv noch bei dieser Partie, dass Nathan Espinel in 3 der 10 Legs perfekt mit der 180 reinstartet. Kretschmer, der verpasst hinten raus noch so ein paar Doppel und hätte die Partie bereits beim Stand von 5:3 früher gewinnen können. Aber am Ende macht er es eben mit 6:4. Dann hatten wir die Partie zwischen Michael Smith. Die geht auch mit 6:4 aus für ihn gegen Radek Saganski. Saganski, der hat sich ganz gut im Spiel gehalten, checkt dann auch das eine Mal 140 Punkte. Aber ich muss sagen, was wir so ja in den letzten Monaten und Jahren von dem Mann gesehen haben, da hätte ich ein bisschen mehr noch erwartet als ein 85er Schnitt hier.
Ja, und über Wrights 6:0 gegen Jacek Krupka gibt es nicht viel mehr zu sagen, außer, ja, nochmal erwähnenswert, der sensationelle Michael Jackson Walk-on von Krupka kam wirklich aus dem Nichts, allerdings hat er dann im Spiel auch nicht mehr weiteres Erwähnenswertes gezeigt, geht da raus mit einem Average von knapp 65 Punkten, am Ende checkt Wright die 104 zum Match, war allerdings auch wirklich das einzige sportliche Highlight.
Ein bisschen mehr schon ein sportliches Highlight war dann die Partie von Michael van Gerven gegen Karel Sedlacek, der dort mit 6:1 gewinnt. Es war zumindest wieder eine Partie mit einem besseren Grundniveau, auch wenn ich sagen würde, dass ich von Karel Sedlacek ein bisschen mehr erwartet hätte. Van Gerven einfach mit einem sehr soliden Auftritt, trifft dort 50% auf die Doppel. Sedlacek, der gewinnt sein einziges Leg an dem Abend in 11 Darts und stand auf 36 Rest nach 9 Darts, also hätte tendenziell sogar den 10er spielen können.
Luke Littler dann nach seiner World Series Pause in Kopenhagen wieder am Start und wie, er feuert direkt eine 180 raus und beendet dieses erste Leg mit einem 12-Darter. Es wäre sogar ein 10-Darter möglich gewesen, nach 9 stand er auf Tops Rest. Am Ende setzt er sich mit 6:4 durch. Es war eine durchaus interessante Partie, weil Adam Gavlas auch mitgemacht hat und die Partie offen gestalten konnte. Gavlas ja vorher so ein kleiner Angstgegner vielleicht gewesen für Luke Littler, als er noch nicht WM-Finalist und Premier League Champion war, hat er bei den UK Open 2023 gegen den Tschechen verloren.
Dann hatten wir die Partie zwischen Stephen Bunting gegen Christoph Ratajski. Da ist es am Ende Stephen Bunting, der mit 6:1 gewinnt, spielt hier mit knapp 100 Punkten den höchsten Schnitt des Abends. Bunting sehr, sehr solide auf die Doppel unterwegs gewesen, 6 von 10, 60%. Und dann ist es aber ein bisschen kurios in dieser Partie, denn Ratajski, der beginnt die Partie mit 7 perfekten Darts, gibt dieses Leg dann aber noch ab. Und im zweiten Leg, da steht Ratajski schon bei 41 Punkten Rest, als Stephen Bunting noch bei 321 Punkten wartet. Doch auch das Leg gibt er noch ab. Und durch diese ganzen verpassten Doppel von Ratajski und einen konsequenten Bunting ist es am Ende ein verdientes 6:1.
Ja, völlig unnötige 1:6 Klatsche aus Sicht von Ratajski. Da hätte er das Spiel definitiv offener gestalten können. Das trifft jetzt nur bedingt auf Georgi Jehirschki zu. Der ungarische Qualifikant beendete den Abend mit einer 1:6 Pleite gegen Luke Humphries, aber hat sich gut verkauft, denn insgesamt gab es im sechsten Leg 380er in Folge, 2 davon von Jehirschki. Nach Adam Riese stand er dann nach 6 Darts eben im Finish-Bereich, aber der Traum von 9 Darts, er sollte ein Traum bleiben. Trotzdem 6 perfekte Darts vom ungarischen No-Name hätte ich nicht erwartet, hatte ich nicht auf meiner Bingo-Karte. Ich bin gespannt, ob er daran anknüpfen kann, wenn in Ungarn die European Tour stattfindet. Da ist er ja einer der 4 Host-Nation-Qualifikanten.
Ansonsten muss man ehrlicherweise konstatieren, weil du ketzerisch beim letzten Mal sowohl mir als auch Jan Toden die Frage gestellt hast, ob das hier wieder mal das beste World Series Lineup des Jahres sei. Wir hatten an dem Freitagabend keinen einzigen 100-Plus-Average von den insgesamt 16 Spielern, die gespielt haben. Also niveautechnisch, ja, okay, aber mehr auch nicht. Und dann würde ich sagen, kommen wir mal zu dem Business as usual, und zwar dem Samstag, die Viertelfinals, Halbfinals und das Finale. Und wir beginnen mit der Partie zwischen Luke Littler und Peter Wright. Und jetzt wird's kurios. Luke Littler, der gewinnt mit 6:3, soweit alles gut, spielt einen Schnitt von 98 Punkten. Soweit auch noch alles okay. Wenn man jetzt aber dazu sagt, dass Peter Wright knapp 110, und zwar 109,73 Punkte gespielt hat, dann ist es schon relativ wild. Peter Wright, der wirft seinen höchsten Average im TV mit diesen 109,73 Punkten seit dem Finale der ersten Premier League Woche 2022, wo er damals 113 Punkte im Schnitt gespielt hat. Peter Wright, der hat in diesem Jahr eine höhere Siegesrate bei Spielen, wo er weniger als 100 Punkte spielt, als wo er mehr als 100 Punkte im Schnitt spielt. Und er kann dieses Spiel trotz 11 Punkten mehr im Average nicht gewinnen. Littler einfach sehr konsequent mit gutem Timing, hatte im fünften Leg auch nochmal 6 perfekte Darts. Aber da spielt der von uns und anderen viel gescholtene Peter Wright auf einmal wieder in seiner Prime mit 110 Punkten. Und dann wird es aber trotzdem nichts.
Und das ist eine Katastrophe für den Kopf. Wenn das jetzt Luke Littler passieren würde, glaube ich, dann ändert das gar nichts. Aber Peter Wright, der so einen jetzt doch langen Anlauf nehmen muss, um wieder nach oben zu kommen, verliert dieses natürlich relativ unbedeutende Spiel. Und trotzdem, aus seiner Sicht, muss er natürlich auch diese Chancen nutzen. Und dann hat er wirklich so ein tolles Scoring, bekommt es aber nicht hin, Luke Littler trotz 11 Punkten mehr im Average zu schlagen. Das ist wirklich ganz, ganz dickes Ding für ihn und das fühlt sich alles andere als gut an. Luke Littler gewinnt die Partie mit einem wirklich starken Timing und auch Luke Littler hatte einmal die 6 perfekten Darts stehen, mehr sollten es an diesem Wochenende dann aber auch nicht mehr werden. Einmal waren es ja, glaube ich, die 7 von Ratajski, aber 9 Darts gab es eben leider nicht zu sehen. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir auf die nächsten Partien ein und zwar Luke Humphries gegen Michael Smith. Das war eine sehr enge Begegnung, die am Ende der Bully Boy gewinnt mit 6:5. Es ging alles sehr mit dem Anwurf, dann breakt Humphries zum 5:4, bekommt dann aber den eigenen Anwurf nicht ins Ziel. Smith kann zurückbreaken und holt sich dann auch den Decider, gewinnt also mit 6:5. Am Ende hatten beide Matchstarts. Michael Smith beendet das Spiel auf der Doppel-5. Nachdem er zuvor, das müssen wir auch noch erwähnen, im 10. Leg, dieses Rebreak gelingt ihm ja mit einem 134er Finish. Also das war so der Moment, der überhaupt dann noch diesen Decider möglich gemacht hat.
Ja, definitiv. Das dritte Viertelfinale, Rob Cross, der gewinnt mit 6:4 gegen Stephen Bunting. Ein Spiel wirklich auf Augenhöhe. Die beiden trennen genau 0,03 Punkte im Average. Bunting das ganze Spiel ohne 180, dafür aber mit einem 164er Checkout. Cross, der macht es, nachdem er 5:2 führt, noch etwas spannend. Bunting, der verpasst dann bei 137 Punkten nach Triple 19 und Tops ein Dart auf Tops zum 5:5 und Break, hätte ansonsten Anwurf im Decider gehabt. Das heißt, er schafft es nicht, wie Michael Smith, der diese 134 Punkte über Triple 18 Tops rausgenommen hat, um da mit so einem richtigen Klatschmoment nochmal in den Decider zu kommen. Also quasi ein identischer Spielverlauf, nur anderer Ausgang. Am Ende ist es Rob Cross, der sich hier verdient durchsetzt.
Und das Viertelfinale wurde komplettiert von diesem Whitewash-Erfolg von Michael van Gerven gegen Boris Kritzmer. Michael van Gerven auf die Doppel richtig stark, 6-9 getroffen. Kritzmer hatte auch nur eine Chance überhaupt auf Doppel zu werfen. Und das war letztlich in diesem Match der alte Michael van Gerven. Wie wir ihn kennen, spielt knapp die 110, toppt sogar mit der Nachkommastelle den Peter Wright noch vom ersten Viertelfinale. Und damit ging dann die erste Phase des Samstags zu Ende. Es war, wie so häufig, 7 Premier League-Spieler und dann eben ein, ja, in dem Fall Bunting natürlich kein Premier League-Spieler, aber 7 Topstars und ein Lokaler spielen es aus und der Lokaler hat aber keine Chance mehr.
6 Premier League-Spieler, ein Lokaler und ein richtiger Topstar. So. Jetzt haben wir es korrekt. Nein, dann das Halbfinale, das erste Halbfinale zwischen Luke Littler und Michael Smith war gleich ein richtig enges Ding. Eine richtig schöne Partie. Am Ende ist es Luke Littler, der das mit 7-6 für sich entscheiden kann. Beide spielen 101 Punkte im Schnitt. 6 der gespielten 13 Legs wurden mit einer 180 begonnen. Das muss man sich auch mal bewusst machen. Das ist fast die Hälfte der Legs, die einer der beiden Spieler mit einer 180 reingestartet ist. Das Spiel hat richtig Spaß gemacht. Michael Smith, der hatte schon 4-1 geführt. Am Ende verliert er es dann mit 6-7, gibt also eine ganze Menge Legs ab, gewinnt nur noch 2 der letzten 8 Legs. Und auch in dieser Partie hatten beide Matchstarts, aber am Ende ist es Luke Littler, der diese Situation für sich nutzen kann.
Und im Finale sollte es für Luke Littler dann gegen Rob Cross gehen. Rob Cross, der Michael van Gerven klauen deutlich schlägt mit 7-2, der ein First Three Darts Average spielt von 122 Punkten, also da immer mit 2 Trippeln dabei war beim Start in die jeweiligen Legs. Cross aber auch auf die Doppel richtig stark unterwegs, ja ohnehin eher eine Stärke von ihm, von Voltage, 50% hat er da gespielt. Und bei van Gerven, ja, da stimmt die Konstanz einfach nicht. Gegen Boris Kritzmer überragend gespielt und jetzt deutlich abgefallen und nicht in der Nähe eines Sieges gewesen, sodass das Finale eben lautete Littler gegen Cross.
Der Titelverteidiger Michael van Gerven war dann raus und Luke Littler, der kann sich seinen zweiten World Series Titel sichern gegen Rob Cross, gewinnt im Finale mit 8-3, spielt knapp 102 Punkte im Schnitt und du hast es eben angesprochen. Der Durchschnitt der ersten 3 Darts von Rob Cross im Halbfinale, 122,56 Punkte, ist in dem Zusammenhang so interessant, weil Rob Cross im Finale mit dem Durchschnitt seiner ersten 3 Darts nur noch 81,27 Punkte im Schnitt spielt. Also in der ersten Aufnahme mehr als 40 Punkte Abfall bei Rob Cross zum Halbfinale. Das muss man sich mal überlegen. Es ist ein Riesenunterschied, ob du eine 100 oder eine 140 oder eine 140 oder eine 180 wirfst zum Start. Also da wirklich ein Wahnsinnsabfall. Littler hat es auch wirklich gut gemacht, trifft hier 8 von 12 der Darts auf die Doppel. Das sind 66,67%, da kannst du gar nichts sagen. Setzt sich etwas früh in der Partie schon ab, hält Cross dann bis zum Ende auf Distanz. Es ist am Ende ein verdienter Sieger beim Poland Darts Masters. Aber dennoch muss man auch konstatieren, Cross einfach mit super Wochen bei der World Series in der letzten Zeit.
3 Finalteilnahmen in Folge, 2-mal gegen Price, 1-mal gegen Littler, 1 Turniersieg geholt. Da kann man absolut nicht meckern. Rob Cross holt sich darüber auch wieder Selbstvertrauen und wird dann eben wahrscheinlich wieder einer sein, den man eher so an 4., 5. Stelle rankt in so einem Power-Ranking zum Matchplay. Also so wird es ja wieder laufen, wie es immer so ist. Und am Ende steht er vielleicht im Finale. Also definitiv wäre er aktuell ein Spieler, dem man das zutrauen muss, auch einen Major-Titel jetzt zeitnah zu holen. Dann würde ich jetzt sagen, machen wir jetzt nochmal einen weiteren Blick zurück, aber auch, das halten wir kurz, denke ich, wir sprechen über den Tourcard-Holder-Qualifier für die Events in Hildesheim und in Antwerpen. Antwerpen ja neuer Standort, da hat die Personalie Kim Heilbrechts besonders spannend, aber lass uns kurz auf Hildesheim zu sprechen kommen, können wir aber auch wirklich schnell machen. Steve Beaton setzt sich durch, dann die Niederländer, Jelle Klaassen, Mike Köfenhofen, Martin Lukman, Dom Taylor, Simon Whitlock, Nick Kenny, Mickey Menzel und Boris Kritzmer und José de Sousa, der Portugiese.
Und zudem muss man sagen, der spielt im Spiel um die Quali gegen Danny van Treib ein Average von 108 Punkten. Das heißt, punktuell scheint es bei ihm noch zu gehen. Also er hat das wohl noch im Tank, was er vor ein paar Jahren noch gespielt hat, aber eben nur noch sehr, sehr selten. Von den Deutschen, Lukas Wenig, Tim Wolters, Daniel Klose, Paul Krone und Gabriel Clemens, hat sich leider keiner durchsetzen können. Also auch Gabriel Clemens in Hildesheim nicht mit dabei. Pascal Ruprecht und Florian Hempel haben diesen Qualifier beide nicht gespielt.
Das heißt, in Summe werden es nur 6 Deutsche sein in Hildesheim in der Halle 39. Martin Schindler und Ricardo Pietrzko sind gesetzt. Nico Springer, Max Hopp, Dragutin Horvat und Matthias Ehlers heißen ja die Qualifikanten. Das Turnier wird dann gespielt. Wann ist es soweit? Am 30. August, 1. September. Also bis dahin werden wir noch einige Folgen aufnehmen und sprechen dann jetzt über die Qualifikation für die Flanders Darts Trophy in Antwerpen. Und kurzer Spoiler, keiner der beiden Halbrechts, weder Ronny noch Kim, ist dafür qualifiziert. Aber auch ansonsten, ja, die Belgier nicht so glücklich unterwegs gewesen. Also ja, da wird der ein oder andere natürlich sehr traurig gewesen sein nach diesem Qualifier.
Ja, die Qualifikanten dafür lauten Kevin Dötz, Robert Owen, Jermaine Vatimena, Cameron Menzies, Richard Weenstra, Alan Suter, Jitse van der Vaal, Mike Kuivenhoven, Martin Lukman und Gabriel Clemens, der in den Qualifier musste, sich dann aber durchgesetzt hat, und das ist alles andere als einfach. Also von daher wenigstens wieder dort mit dabei und dadurch über die Qualifikation auch schon sicheres Preisgeld in der Rangliste.
Ja, ganz, ganz wichtig, weil Clemens ja zum ersten Mal jetzt überhaupt diesen Qualifier-Block hat spielen müssen. Für Hildesheim hat das nicht geschafft, jetzt zumindest in Antwerpen dabei. Ganz, ganz wichtig in Hinsicht auch World Grand Prix-Qualifikation und so. Ja, und ansonsten waren es niederländische Festspiele, muss man hier sagen, mit Vatimena, Veenstra, Van der Vaal, Kuivenhoven und Dötz. Die Hälfte der Starter, die sich hier durchsetzen, aus den Niederlanden. Dann kommen wir jetzt zum standardmäßigen Blick Sonstiges. Blick rund um die Welt, wie auch immer man ihn nennen mag. Es ist auch nur ein kurzer Blick, denn in Afrika, da gibt es gar keine Ergebnisse von Turnier Nummer 3 der African Continental Tour in Kampala in Uganda. Das scheint kurzfristig gar nicht stattgefunden zu haben. Also wir haben da jetzt auch nochmal recherchetechnisch alles versucht, aber es lässt sich irgendwie nichts herausfinden. Deswegen gehen wir kurz ein auf die Australien-Tour, die Events 7-9 von 15, also da geht es so langsam auf die Zielgerade. 3 verschiedene Sieger gab es, Stuart Coburn, Brandon Lloyd und Brody Klinge. 7 verschiedene Sieger in 9 Turnieren sprechen da auch für ja, sehr viel Konkurrenz. In der Order of Merit heißt das, die einzigen beiden Spieler, die 2 Turniere gewonnen haben bislang, Brandon Lloyd und Gordon Masers, liegen auf den Positionen 1 und 2, aber nur der erste qualifiziert sich dann am Ende für den Ali Pelli.
Ja, das soll es gewesen sein mit dem, was stattgefunden hat. Jetzt nochmal ein kleiner Blick nach vorne. Was liegt da so vor uns? Wir haben Freitag bis Sonntag das European Tour Event Nummer 8 in Leverkusen. Wir haben 7 Deutsche am Start. Martin als Nummer 13, Ricardo als Nummer 16 gesetzt. Ansonsten Clemens, Kurz, Blum, Troppmann und Dückers mit dabei. Und das ist das letzte European Tour Event vor dem Matchplay Cutoff. Also von daher auch nochmal ganz spannend, dort die letzten Ergebnisse mit einzufahren. Die Halbfinals und das Finale laufen dann während des EM-Spiels von Deutschland. Da bin ich auch mal gespannt, was wie geschaut wird und beziehungsweise was auf den größeren und auf den kleineren Screen kommt.
Vor allen Dingen ist das schon ein deutlicher Testlauf natürlich, jetzt im Nachhinein vielleicht gar nicht so schlecht, um mal zu sehen oder abschätzen zu können, wie das Ganze dann sein wird am Samstag, wenn in Frankfurt Turniertag Nummer 3 ansteht, Abendsession. Und es kann gut und gerne sein, dass Deutschland, wenn die jetzt natürlich durch die Vorrunde kommen bei der EM, wonach es ja stark aussieht, dass die dann eben parallel spielen im Achtelfinale. Auf jeden Fall beginnt an dem Samstagabend das Achtelfinale der Fußball-Europameisterschaft. Das ist natürlich sehr, sehr unglücklich für die PDC und den World Cup. Bin sehr gespannt drauf, auf die ganze Atmosphäre, wie das dann dort sein wird.
Aber es ist einfach, also in diesem Sommer, jetzt mal als kleiner Exkurs, ist einfach so unfassbar viel, was sich überschneidet. Also du hast die EM, du hast die ganzen regulären Dart-Turniere, dann hast du noch French Open, Wimbledon wie immer, dann hast du noch die Tour de France, dann kommt noch Olympia mit dazu. Und für Leute, die dann ein bisschen breiter sportlich interessiert sind, da sammelt sich in diesem Sommer wirklich alles. Also es ist Wahnsinn, was die Überschneidung betrifft. Und überschneiden tut sich auch am kommenden Wochenende die Development Tour, die Turniere 11 bis 15 mit der European Tour in Leverkusen. Da sind es nämlich, wie gesagt, die Turniere 11 bis 15, die in Wigan stattfinden und aus deutscher Sicht sehr interessant. Nico Springer aktuell auf einem vorläufigen Tourkartenplatz über die Development Tour Order of Merit. Und dann können wir an dieser Stelle nur noch einmal verweisen auf die Freitagsfolge mit Bahrain und Bruno.
Ihr könnt natürlich direkt jetzt schon einschalten, wenn ihr uns bei Patreon supportet für 3,57 € im Monat inklusive Mehrwertsteuer. Dann sind wir euch auf ewig dankbar und vor allen Dingen bekommt
ihr... Nein, das musst du zurücknehmen, nicht auf ewig, nur solange das Abo läuft.
Ja, okay, genau. Ja, wahrscheinlich schon. Also wir müssen streng kapitalistisch rangehen hier. Nein, aber natürlich. Also wir wissen das sehr zu schätzen, vor allen Dingen, weil es eben keine Selbstverständlichkeit ist. Und dementsprechend wollen wir euch da noch ein bisschen was mehr zurückgeben. Es wird während des World Cups jeden Tag eine Folge geben und dann eben nur die Freitagsfolge und die reguläre Folge dann zum Beginn der neuen Woche im normalen Feed für alle. Und die restlichen Folgen nach dem zweiten und dritten Turniertag müsste das dann jeweils sein, gibt es dann exklusiv bei Patreon nochmal zusätzlich. Da freue ich mich sehr drauf, auf dieses Wochenende. Aber bis dahin, erst nochmal Leverkusen, sprechen wir nächste Woche drüber. Und bis dahin, erst nochmal Bahrain und Bruno.
So, dann würde ich sagen, Haken hinter, großen Haken. Und damit macht's gut, bis zur zweiten Folge diese Woche. Bis dahin, ciao.
Ciao.